sprechen wir über Mord. Zahnärztin mit Folterinstrument. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und guten Tag, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Eine Zahnärztin mit Folterinstrument, ist das eine ganz klassische Tautologie?
Das würde ich so sehen.
Sie grinsen versonnen. Woran haben Sie gedacht, an den weißen Schimmel oder an den Bohrer des Zahnarztes?
Ich dachte an Dustin Hoffman.
Helfen Sie mir. Marathonmann.
Den Marathonmann, genau.
Sehr gut. Fiese Eingangsfrage, wissen Sie, was ein Nunchaku ist?
Ja.
Ich wusste es. Ich wusste es vorher nicht, aber ich wusste, dass Sie es wussten.
Zweiteiliges Holzschlaginstrument.
Ein Würgeholz.
Ja, ein Würgeholz.
Anlage 2 des Waffengesetzes unter Ziffer 1.3.8.
Zwei Holzstücke, die mit einer Kette verbunden sind.
Ich habe es nachgeschlagen. Genau, es steht in der Anlage 2 zum Waffengesetz nach den Präzisionsschleudern und vor den Springfall- und Faustmessern. Also Nunchaku und andere Würgehölzer. Dazu gehört auch die Garotte oder heißt es Garott? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe auch erst gedacht, es ist vielleicht eine Gavotte.
Nein, eine Garotte ist entweder ein Würgeeisen oder es ist ein Würgedraht oder zu unterschiedlichen Zwecken gebraucht. Es ist weniger ein Folterinstrument als ein Hinrichtungsinstrument. Es ist ein Würgeeisen zum Zudrehen. Das benutzt wurde, um Hinrichtungen durchzuführen durch Erdrosseln. Oder durch Stechen eines Dorns in das Rückenmark, im Hals, durch Zudrehen. Atahualpa, der letzte Inka-Herrscher, wurde Jahre 1533 so hingerichtet.
Ach, du
Das war eine
Zeit.
Unehrenhafte Form der Hinrichtung. Wurde durch die spanischen Konquistadoren auf diese Weise ermordet. Aber natürlich ist uns heutigen die Garotte oder Garotte aus anderen Zusammenhängen bekannt. Sie war verbreitet bei Agenten und Spionen, zum Beispiel in der Resistance im Zweiten Weltkrieg, weil man damit relativ lautlos von hinten Menschen töten konnte. Das sind solche zwei Griffe mit einem starken Draht dazwischen und ist auch sehr beliebt unter sogenannten Profi-Killern aus dem Bereich mafiöser Vereinigungen. Daher kennt man das.
Schlichte Gemüter wie ich kennen da eher die Gavotte. Giovanni Battista Martini, der Erfinder von Gin, Olive und... Nein, ich glaube, das führt alles zu weit. Der heutige Fall beginnt jedenfalls, und dazu passt die Musik auch ganz hervorragend, mit einer adeligen Hochzeit, von der sogar britische Boulevardzeitungen Notiz nehmen, und endet unschön in einem tschechischen Wald. Eine Beziehung eskaliert böse, aber diesmal... Mahnerinnen und Mahner gegen Femizide werden das mit großer Verwunderung hören und uns gleich sehr deutliche E-Mails über die Einzigartigkeit des Phänomens schreiben. Diesmal erlegt die Frau den Mann oder besser erdrosselt. Und das alles nur, und jetzt überspitze ich es dreist, weil er zu gut und vor allem zu viel gekocht hat. Frauen haben ja immer recht, würde Loriot an dieser Stelle wahrscheinlich gesagt haben, aber ich schweife ab, hören wir einfach in den heutigen Fall rein.
In einem Wald, gleich hinter der tschechischen Grenze, wird im Herbst 2018 eine Leiche gefunden. Der tote Mann ist nackt, hat keine Zähne mehr. Die Identifikation ist deshalb schwierig. Cheryl von U, 61 Jahre alt, Zahnärztin, ist die Witwe des Toten.
Sie soll ihren Ehemann getötet haben, um bei der bevorstehenden Trennung keine Vermögenseinbußen zu erleiden.
Er hat die Mandantin teilweise sehr, sehr schlecht behandelt.
Auch Suchanfragen im Internet belasten die Frau. So soll sie beispielsweise nach die 10 entsetzlichsten Hinrichtungsmethoden gesucht haben.
Die 10 entsetzlichsten Hinrichtungsmethoden, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, wenn wir später über die innere Verfassung der Täterin sprechen. Aber vorher kommt die Fallzusammenfassung von meiner Nummer 1 auf der Liste der 10 brillantesten Vortragenden, nämlich Isabelle Demey.
Der britischen Boulevardzeitung Daily Mail hatten sie im Januar 2013 ihr Liebesglück geschildert. Auf einer Dinnerparty im englischen Windsor hätten sie sich kennengelernt und sofort ineinander verliebt. 2015 heiraten Cheryl und Peter von U. Sie, damals 56 Jahre alt, geboren in den USA, promovierte Kinderzahnärztin. Er, 64, ein Brite adliger Herkunft, geboren in Deutschland und ehemaliger Rugbyspieler. Sie ziehen nach Niederbayern und kaufen sich eine Villa in Laberweinting im Landkreis Straubing-Bogen. Das Paar lebt von den Einkünften der Zahnärztin. Peter von U. ist als Unternehmer gescheitert. Cheryl von U. gibt ihm einen Minijob in ihrer Praxis. Die Mitarbeiterinnen empfinden ihn als arrogant und unangenehm. Cheryl von U beginnt mehr und mehr an ihrer Ehe zu zweifeln. Ständig habe er nach Bewunderung gesucht, erzählt sie später. Sie aber habe nicht länger seine Cheerleaderin sein wollen. Im Frühjahr 2018 nimmt sie sich eine Auszeit in einer Klinik und denkt über einen Neuanfang in ihrem Leben nach. Am 12. November 2018 wird die Polizei auf das Anwesen des Paares gerufen. Peter von U hat im Haus gewütet und Bilder von den Wänden gerissen. Mit einer Whiskyflasche in der Hand begrüßt er die Polizisten. Seine Frau habe ihm gesagt, dass sie sich trennen wolle, erzählt er ihnen, er wolle die Beziehung aber nicht beenden. Knapp zwei Wochen später finden Spaziergänger im tschechischen Böhmerwald seine Leiche. Der Tote ist nackt, auch seine Zahnprothese fehlt. Peter von U wird anhand der Seriennummer seines künstlichen Hüftgelenks identifiziert. Im Februar 2019 wird seine Frau verhaftet. Gegenüber den Ermittlern, einer Psychologin und einer Psychiaterin, gesteht sie, Peter von U am 23. November 2018 in ihrem Haus getötet zu haben. Es sei Notwehr gewesen, behauptet sie. Sie sagt, dass sie im Schlafzimmerschrank ein Folterinstrument entdeckt habe, eine sogenannte Garrotte, einen Metalldraht mit zwei Griffen an den Enden. Als sie ihren Mann mit dem Fund konfrontierte, habe er sie angegriffen. Um ihr eigenes Leben zu retten, habe sie ihn mit dem Draht getötet. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr nicht. Im Prozess vor dem Landgericht Regensburg beantragt sie eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier. Die Verteidigung fordert Freispruch oder maximal 5 Jahre Haft wegen Totschlags im minderschweren Fall. Im Mai 2020 verurteilt die Kammer die 61-Jährige wegen Totschlags zu 9 Jahren Haft. Hinweise auf Notwehr sehen die Richter nicht. Nach Überzeugung der Kammer war Cheryl von U nicht länger bereit, die Launen ihres Mannes zu ertragen. Weil sie ihr Lebensglück bedroht sah, habe sie ihn getötet.
Ein Fall wie aus der Boulevardpresse, oder Thomas Fischer? Da ist einiges für uns zu holen oder dann doch nicht. Ja. Sie machen einen undefinierbaren Gesichtsausdruck. Nein. Ich bin mir unsicher, wie Sie den Fall finden.
Boulevardpressenmäßig auf jeden Fall. Ne? Ich habe das Pressearchiv, das Sie mir freundlicherweise überlassen haben,
mit Wonne gelesen.
Durchgelesen und es bestand ja, jedenfalls die Presseartikel darin, bestand ja überwiegend aus Mitteilungen einer bekannten deutschen Zeitung, die das auch weitlich ausgeschlachtet hat.
Genau, Sie haben vor dem Start der Aufzeichnung noch darauf hingewiesen, dass Ihnen eine Überschrift besonders gut gefallen hat, weil sie die Tücken der deutschen Sprache offenbart. Haben Sie es nochmal für uns in dem Stapel?
Die Überschrift vom 25.05.2020 aus Bild Online lautete: Toten Ehemann nackt und ohne Zähne im Wald abgelegt. Wenn man das jetzt nur aus, sagen wir mal, deutschlehrerhafter, objektiver Sicht sieht, könnte man fragen, ob da vom Objekt oder vom Subjekt die Rede ist.
FKK-Kultur immer weiter verbreitet. Die Täterin rannte nackt durch den Wald.
Dass die Mörderin ihren Ehemann ohne Zähne, also ohne dass sie ihre Zähne dabei hat, ablegt. Aber das sind natürlich kleine Albernheiten am Rande, die dann einem bei solchen Gelegenheiten aufscheinen.
Jetzt haben Sie die Bild-Zeitung zitiert, als Sie Mörderin sagten, aber damit sind wir ja eigentlich mitten im Kernproblem des Falls, Mord oder Nicht-Mord. Und da habe ich hier schon durchaus ein bisschen gestaunt, dass das Schwurgericht sich hier den Mordmerkmalen nicht anschließen konnte. Da haben wir so viele Punkte in dieser doch sehr verworrenen Beziehungsgeschichte, wo es immer wieder darum geht, dass auch überhaupt nicht bestritten in der Hauptverhandlung Todesfantasien eine Rolle spielten. Im Anamnesefragebogen der Klinik, in der sie war, hat die Täterin im Frühjahr 2018 zu der Frage, was sie denn belasten würde, über ihren Mann geschrieben: Wenn er schlecht gelaunt ist, dann überlege ich, wie ich ihn umbringen könnte. Die Sache mit dem, ich will nicht die Cheerleaderin sein. Freunde und Bekannte, die sagen, also dem Mann kann man einiges vorwerfen, aber gewalttätig ist er eigentlich nie gewesen. So Sätze von der Täterin wie, ich wollte doch abnehmen und er hat immer so gut für mich gekocht und dann habe ich es gegessen, weil es gut geschmeckt hat und deswegen konnte ich nicht abnehmen. Alles irgendwie nichts, was mich jetzt dazu bringt, von den Mordmerkmalen wegzukommen, sondern alles Dinge, die mich irgendwie in meiner völlig von außen subjektiv gefärbten Sicht dazu bringen, zu sagen, was für eine Hexe.
Naja, Hexe, darüber mag man streiten, aber das Hexen an sich ist ja noch nicht strafbar.
Ich meinte Hexe eher phänotypisch, aber ja.
Na, ich habe es schon verstanden. Ich wollte nur kurz zurückfragen, welches Mordmerkmal Sie im Auge hatten.
Naja, mir hat sich hier die Habgier aufgedrängt. Bei den niederen Beweggründen weiß ich nicht genau, da würde ich noch diskutieren. Aber die Heimtücke würde doch allein schon durch die Garrotte ins Spiel kommen, oder? Sie haben es doch selber vorhin gesagt. Das Ding ist dazu da, sich von hinten zu nähern und dann auch noch lautlos zu sein.
Ja, dazu kann es benutzt werden, mit einiger Aussicht auf Erfolg, muss aber nicht so benutzt werden. Also um vorne anzufangen, die Staatsanwaltschaft hatte ja, glaube ich, wegen Mordes angeklagt, und zwar wegen Habgiermordes im Hinblick auf die Sicherung des Vermögens im Fall einer Scheidung, ja, dass sie nicht unterhaltspflichtig werden sollte. Das mag eine gewisse Rolle gespielt haben, das Landgericht hat aber letztendlich sich nicht davon überzeugen können, dass das wirklich das Motiv war. Vielmehr gab es doch jede Menge Anzeichen, dass eigentlich das Motiv so eine allgemeine Überdrüssigkeit, Aggression und, wie soll ich sagen, Belästigung und Bedrückung durch diese eheliche Situation war, die ja, sagen wir mal, sich doch sehr unglücklich entwickelt hat. Die Heimtücke kann man nicht nachweisen, weil man nicht weiß, ob es vorher eine Auseinandersetzung gegeben hat, die schon sozusagen den Keim von Gewalt in sich trug. Voraussetzung wäre ja, dass das Opfer im Zeitpunkt der Tötungshandlung arglos war. Und das kann man einfach im Nachhinein nicht sagen. Wenn es vorher einen Streit gab und da vielleicht auch, sagen wir, so eine Andeutung von körperlicher Aggression und Gewalt schon da war, dann war das Opfer halt nicht arglos. Ja. Und dann kann man das nicht einfach mal so annehmen, weil man halt mit einer Garrotte von hinten töten kann und auch hier getötet hat. Aber man weiß ja nicht, in welcher Lage war das Opfer. Man hat den genauen Ort der Tat in dem Haus gar nicht feststellen können, weil es da keine Spuren gab. Deshalb weiß man nicht, in welchem Geisteszustand, Aufmerksamkeitszustand und so weiter das Opfer zum Tatzeitpunkt gewesen ist. Und die niedrigen Beweggründe sind natürlich sowieso immer eine Schwierigkeit. Hier hat man ein Motivbündel vielleicht gehabt. Und beim Motivbündel sind die Beweggründe nur dann niedrig, liegt das Mordmerkmal nur dann vor, wenn diese niedrigen Beweggründe, die nach der ständigen Rechtsprechung ein Motiv auf sittlich tiefster Stufe sind, moralisch und sittlich verachtenswertes Motiv, wenn das im Vordergrund steht. Auch das hat man im Ergebnis nicht angenommen. Das kann man im Nachhinein kritisieren, aber man war ja nicht dabei, man hat den Prozess nicht erlebt. Und nimmt das halt mal so hin. Ich habe das Urteil des Landgerichts gelesen. Es werden eine Reihe von Gründen aufgezählt, die dagegen sprechen. Und dann muss halt eine Schwurgerichtskammer im Rahmen einer Gesamtwürdigung sich entscheiden, ob sie davon überzeugt ist, dass das Mordmerkmal vorliegt. Und davon war die Kammer nicht überzeugt, weil halt aus der Entwicklung, die Sie zitiert haben, hervorgeht, dass da schon ein langfristig vorhandener Konflikt geschwelt hat und immer wieder ausbrach und es zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und man kann ja auch nicht im Nachhinein einfach aufgrund von irgendwelchen Leumundszeugen jetzt sagen, dieser getötete Ehemann, der hat sich immer vorbildlich verhalten und nur sie war besonders schlimm und hat ihn aus niedrigen Beweggründen wegschaffen wollen. Es reicht ja auch, wenn man wegen Totschlag verurteilt wird.
Ja, in Ordnung. Gelesen habe ich das Urteil auch, verstanden, allerdings an der Stelle nicht so wirklich, denn dieser andere Gedanke, den Sie eben auch schon angesprochen haben, der wird ja auch sehr deutlich, dass sie ihm einfach überdrüssig war. Und dieses, ich schaffe jetzt den Mann durch Töten ab, ist doch eigentlich wirklich der Inbegriff dessen auf niederster sittlicher Stufe. Und ich wage jetzt nochmal den Vergleich zum umgekehrten Fall, wenn der Mann die Frau getötet hätte, weil er ihrer überdrüssig war. Der Chor der Femizidruferinnen wäre unüberhörbar und hätte gesagt, da sieht man's, unterste, niederste Stufe. Und ich mache mich darüber gar nicht lustig. Ich kann das total nachvollziehen und verstehe deswegen hier nicht, dass es nicht andersrum auch so ist.
Na, das Argument muss man ernst nehmen. Andererseits ist es auch wieder so, es stecken in solchen sprachlichen Beschreibungen natürlich auch immer ein gewisses Maß von Wertungen drin. Also das Wort überdrüssig sein beinhaltet natürlich schon den halben Weg auf der Route zum niedrigen Beweggrund. Ja, also bloß überdrüssig, ich will dich nicht mehr, dann bringe ich dich halt um. Wenn es so festgestellt wäre, wäre man ganz nah dran oder schon im niedrigen Beweggrund, weil das dann einfach eine komplette Missachtung des anderen ist und eine willkürliche Handlung. Andererseits muss man sagen, man muss ja immer den Mordtatbestand vom Totschlagstatbestand abgrenzen. Und man darf auch nicht den Fehler machen, den Totschlag sozusagen nur noch im Bereich von Spontanhandlungen anzusiedeln oder von menschlich nachvollziehbaren, verständlichen Regungen, sondern der Totschlag, vorsätzlicher Totschlag eines anderen Menschen setzt voraus, dass man sagt, den bringe ich jetzt um, weil ich gute Gründe habe. Zum Beispiel, dass ich den nicht leiden kann, dass er mich immer ärgert, dass er meine Bilder von Wänden reißt, dass der mich betrügt oder sonst irgendwas. Und das könnte man ja alles ebenfalls natürlich unter dem Gesichtspunkt dann zusammenfassen, dass man sagt, jetzt reicht's, jetzt ist das Maß voll. Jetzt bin ich deiner überdrüssig. Also dass einer anderen Person überdrüssig sein, ist ja sozusagen eine Umschreibung dessen, dass man ihn töten will. Natürlich,
man kann es weiß immer. Ich nicht genau. Der liebe Gott hat das Scheidungsrecht erfunden und es gibt die Möglichkeit der Rückgabe im Zivilrecht. Nein, ernsthaft, aber die können sich doch einfach trennen. Die können doch einfach.
Naja, natürlich kann man Totschlag immer sein lassen. Das ist schon klar. Deshalb wird er mit 15 Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Es ist ja nicht erlaubt, jemanden totzuschlagen. Nur der Mord ist verboten. Zum vorsätzlichen Töten eines anderen Menschen gehört, dass man den Vorsatz hat, ihn zu töten. Und zwar rechtswidrig zu töten. Das heißt, man ist weder entschuldigt noch gerechtfertigt, sondern will einfach einen anderen Menschen willkürlich töten. Und das setzt voraus, dass man denkt, du sollst nicht mehr weiterleben. Das kann man, wenn man will, damit umschreiben, dass man sagt, ich bin deiner überdrüssig. Welche Gründe das jetzt sind, das mag dahinstehen. Mhm. Ja. Und manchmal gibt es halt einen Bereich von Gründen, den man halt besonders niedrig, besonders verachtenswert, besonders sittlich, auf moralisch tiefster Stufe stehend ansieht. Das wären zum Beispiel solche Gründe, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich keine andere haben. Du bist sowieso mein Eigentum, du hast hier überhaupt nicht das Recht zu tun, was du willst und ähnliche Dinge mehr. Ich gebe Ihnen recht, dass die Annahme solcher Gründe in beziehungsgeprägten Tötungsfällen tendenziell wahrscheinlich eher näher liegt in der Praxis, wenn Frauen die Opfer sind, als wenn Männer die Opfer sind. Ich habe da keine Statistik. Aber es geht auch in jedem Einzelfall darum, kann man das wirklich feststellen und ist ein Schwurgericht davon überzeugt, dass es so war? Oder gibt es auch Möglichkeiten, naheliegende, nicht völlig theoretische, sondern irgendwie praktisch naheliegende oder nicht ausschließbare Möglichkeiten, dass es eben halt diese Schwelle zur sittlich tiefsten, verachtenswertesten Stufe eines Motivs noch nicht überschritten hat.
Ich habe mich gefragt, welche Rolle spielt die Ehe zwischen den beiden an diesem Punkt? Denn ich kann das nachvollziehen, was Sie gesagt haben, im Vergleich zu anderen denkbaren Tötungsdelikten. Auch das mit dem Überdrüssig, ja, in Ordnung, da kann man diskutieren. Aber jetzt sind die beiden ja in einem extremen Näheverhältnis durch diese Ehe. Und das kann jetzt nach beiden Seiten kippen. Das kann dazu führen, dass man sagt, dann wird es eben umso emotionaler, eben weil man so dicht beieinander ist. Man kann aber auch sagen, der andere hat ja noch mal mehr als gegenüber dem anonymen Nachbarn eine gewisse oder darf ein gewisses Vertrauen haben, dass man vom Ehepartner nicht ermordet wird.
Da haben Sie recht.
Ändert aber nichts an, wir sind mangels anderer Feststellung des Schwurgerichts beim Totschlag und nicht beim niedrigen Beweggrund.
Also ich habe das Urteil nicht gesprochen, ich weiß es auch nicht besser. Dieses Landgericht, diese Strafkammer hat es so gesehen und hat es nach meiner Ansicht nachvollziehbar begründet. Ob man da selber zu anderen Schlussfolgerungen gekommen wäre, das kann man einfach nicht sagen. Solange man irgendwie annehmen kann, dass es menschlich verständliche Gründe sind, damit meine ich jetzt nicht entschuldbare Gründe, ja, naheliegende Gründe, sondern dass es irgendwie sich im Zusammenhang der Gesamtsituation, der Persönlichkeiten auf beiden Seiten, der Situation, der Tatsituation um eine Begründung handelt, wo man sagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist natürlich verboten, einen Menschen zu töten, deshalb wird man ja auch lange eingesperrt. Aber es ist jetzt nicht so vollkommen außerhalb jeder moralischen Erklärbarkeit. Solange sollte man mit den niedrigen Beweggründen vorsichtig sein, insbesondere bei sogenannten Motivbündeln. Und so hat es das Landgericht hier gesehen. Also ich räume ein und gebe gerne zu, aus dem, was man so liest und was an den Feststellungen da ist, hätte man möglicherweise auch zu einer anderen Ansicht kommen können. Das Landgericht hat ja auch deshalb relativ umfangreich das begründet, weil die das natürlich auch intensiv geprüft haben.
Genau, ich habe mir auch das Urteil durchgelesen, bleibe bei meiner Skepsis, aber natürlich, ich stimme Ihnen da völlig zu. Wir waren beide nicht bei der Hauptverhandlung dabei und können davon ausgehen, dass das Schwurgericht sich da ordentliche Gedanken drüber gemacht hat. Ich habe mich trotzdem gefragt, wenn die Zweifel beim Lesen des Urteils im Hinterkopf noch so bleiben, auch wenn man sagt, na klar, die sind jetzt als Kammer da zu dem Ergebnis gekommen. Ist das etwas, was dann auch dem Revisionsrichter so geht, dass er sagt, jetzt jenseits der Frage von Rechtsfehlern, ich lese das, ich verstehe das, aber ich zweifle irgendwie selber und komme deswegen jetzt in den Bereich, dass ich überlege, dass ich was tun muss?
Natürlich, das ist eine Frage, die sich stellt. In diesem Fall, also aus revisionsrichtlicher Sicht, eine Frage der Beweiswürdigung letzten Endes, nicht der rechtlichen Würdigung. Die kann man sich stellen. Je näher man selber noch am tatrichterlichen Denken dran ist, desto mehr wird sich beim Revisionsrichter das einstellen. Und mit diesem Impuls muss man als Revisionsrichter umgehen. Das heißt, man muss halt, insbesondere was die Beweiswürdigung betrifft, sagen, die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrichters. Und solange das nicht rechtsfehlerhaft ist, also mich nicht anspringt, solange in der Beweisführung oder in der Argumentation des Tatgerichts sich keine eklatanten Würdigungsfehler finden. Dass man sagt, das ist ein Gesichtspunkt, der überhaupt völlig übersehen wurde offenbar. Ja, der ist gar nicht gewürdigt, vorne festgestellt, aber hinten wird kein Wort mehr darüber verloren. Das wäre ein Fehler oder auch bei der rechtlichen Würdigung. Sie hielt ihn für völlig wertlos und wollte ihn deshalb abschaffen. Und dann sagt man aber hinten, Anhaltspunkte für einen niedrigen Beweggrund ist nicht erkennbar. Das wäre halt ein Fehler, ja, weil es ist ja ein Anhaltspunkt. Aber jetzt einfach nur zu sagen, wer weiß, ob das stimmt, das führt in der Revision nicht weiter. Mhm. Also man liest als Revisionsrichter relativ häufig Urteile, wo man, wenn man den Sachverhalt und die Beweisführung liest, sich denkt, naja, wer es glaubt, wird selig. Na, also das ist so, ja. Das geht einem da nicht anders wie auch Zeitungslesern oder Radiohörern. Ja. Aber man hat halt eine bestimmte Aufgabe und die ist ja nicht zu sagen, ich bin schlauer als ihr, denn ich war nicht dabei. Ja. Mhm. Und wenn ich da gewesen wäre, dem Zeugen hätte ich aber nicht geglaubt. Mhm. Das sind sinnlose Erwägungen. Da muss der Revisionsrichter sagen, mein Job ist ja, Rechtsfehler zu finden oder auch nicht. Und nicht zu sagen, welchem Zeugen
ich weiß es besser. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, die Gefahr besteht umso mehr, je näher man am Tatrichter dran ist. Bedeutet das in der Praxis, dass unter Umständen die länger im Senat befindlichen Revisionsrichter den jüngeren Kollegen sagen, warte ab, bis du unsere Erfahrung hast, du wirst das noch anders sehen? Oder schweigt man darüber oder beobachtet man das bei anderen und denkt sich seinen Teil?
Sowohl als auch. Letzteres ist die häufigste Variante. Wart mal ab, bis du so schlau bist wie ich. Das ist mental weit verbreitet, aber wird ganz gewiss nicht laut gesagt. Damit hätte man ja für die nächsten 15 Jahre dann
Krieg
sozial ausgesorgt. Nein, sondern man sagt halt gegebenenfalls, ja, das ist halt Sache des Tatrichters, da können wir als Revisionsgericht halt, es wird ja alles abstrakt diskutiert und wird gesagt, ja, das geht mit dem Tatrichter heim, ist eine beliebte Formulierung. Das heißt, man sitzt da und denkt, also ich finde, da ist wahrscheinlich das Richtige nicht rausgekommen und alle zweifeln und sagen, oh, und zwei sagen, da hätte ich aber Bedenken und drei sagen, haben wir aber jetzt keine Bedenken und dann irgendeiner sagt dann, okay, das geht mit dem Tatrichter heim. Einen Rechtsfehler finden wir ja nicht, so richtigen Rechtsfehler. Und man kann ja nicht am Revisionsgericht da sitzen und so fiktiv mal alle Prozesse, die man da kriegt, 600 Stück im Jahr, alle nochmal so nachvollziehen und sagen, was wäre denn da nach meiner Meinung richtiger gewesen? Ja, das funktioniert nicht. Es sind ja auch 5 Revisionsrichter, da hat ja jeder eine andere Meinung darüber. Und das ist auch nicht die Aufgabe des Revisionsgerichts.
Aber die treten in dem Senat alle zusammen so auf der Basis, ich komme jetzt hier neu dazu und ich mache jetzt hier vollwertig mit, sowas wie man es neudeutsch kennt, Onboarding oder irgendwie so Mentoring, ja, ich begleite dich jetzt mal in deinen ersten 3 Entscheidungen. Sowas gibt's nicht?
Nein, das gibt es weder formell noch gibt's das informell, sondern es wird, wie man auch davon ausgeht, dass mit dem Zeitpunkt der Ernennung zum Richter
alles beherrscht wird.
Man halt alles weiß, ja, man wird zum Richter ernannt und dann, also ich zum Beispiel bin am 1. Januar, habe den Dienst angetreten und am 8. Januar hatte ich den ersten vollterminierten Hauptverhandlungstag am Amtsgericht alleine. Ist ja auch eine, sagen wir mal, herausfordernde Situation. Und beim Revisionsgericht, beim Bundesgerichtshof etwa, vor allen Dingen geht man davon aus, dass mit der Ernennung sozusagen zum Richter am Bundesgerichtshof alle Qualifikationsmerkmale vollständig erfüllt sind, weil man eine so unglaublich verdienstvolle Karriere schon hinter sich hat. Und von da an kann man Revisionsrecht. Und wenn man es nicht kann, dann hat man es halt zu können.
Und das mit der Karriere, das ist ja zweifellos richtig. Man hat ja zahlreiche Stationen in der Justiz hinter sich. Man war zur Erprobung, man war in aller Regel auch mal wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Zweifel auch am Bundesgerichtshof vorher. Diese Dinge sind ja alle da. Ist es trotzdem richtig, das so zu machen? Oder wäre es richtiger, das ein bisschen noch mit, dieses Wort Onboarding finde ich so furchtbar, aber damit zu versuchen?
Ehrlich gesagt, eher nein. Ich würde mir davon nicht sehr viel versprechen, da jetzt so eine Probe und Anlauf und Einarbeitungszeit. Was soll die Folge davon sein? Eingeschränktes Stimmrecht nach Maßgabe des Mentors oder Tutors oder so, das führt ja nicht weiter. Natürlich, in der Regel ist es so, dass eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Strafsenat sehr nützlich ist. Denn da erlebt man das ja als nicht Verantwortlicher, sondern nur Zuarbeitender. Das war auch für mich, ich war 91, 92 wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist der Moment im Leben eines jungen Juristen, wo er denkt, das kann ich auch. Ja, weil früher denkt man ja immer, das sind so göttergleiche Veranstaltungen über den Wolken. Und das Schönste, was man werden kann, ist irgendwie Direktor des Amtsgerichts.
Man gehört einem alles.
Oder Richter am Oberlandesgericht. Und dann plötzlich denkt man, also diese Bundesrichter, das sind zwar schlaue Leute, aber wenn ich das mal ein paar Jahre gemacht habe, weiß ich jetzt schon auch ungefähr, was ein Rechtsfehler ist. Und dann gerät sowas in den Bereich des Möglichen, ja, aus biografieplanerischer Sicht. Und das ist sehr nützlich. Ansonsten, was man bei der Justiz gemacht hat, ist allgemein wichtig und schön. Ob man noch vielleicht noch 5 Jahre im Ministerium war oder am OLG war oder am Landgericht oder Staatsanwalt nur. Aber das sind alles keine speziell revisionsrichterlichen Sichtweisen, sondern das ist halt eine ganz andere Aufgabe und Blickrichtung. Und deshalb ist es doch relativ, würde ich sagen, schon schwierig. Also ich habe das da so nicht erlebt, wie gesagt, aber ich stelle es mir schwierig vor, beispielsweise aus einem überwiegend ministerial geprägten Berufsweg unmittelbar ins Revisionsgericht zu gehen und dann da zu sitzen und zu sagen, so, jetzt schauen wir erstmal Paragraf 337, wie geht's denn jetzt eigentlich mit der Revision? Das ist schon schwierig. Und was die Persönlichkeiten daraus machen, ist, das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, ich bin ja Richter am Bundesgerichtshof oder Richterin seit vorgestern und deshalb weiß ich auf jeden Fall mal so viel wie du. Man hält sich natürlich ein wenig zurück und schaut erstmal, wie es so geht. Und es wird ja alles nicht eingeübt. Das weiß man ja vorher gar nicht, wie die Vorträge da sind, wie die Abläufe sind, wie die Revisionsurteile geschrieben werden und so weiter und so weiter. Also wenn man schlau ist, versucht man schon, erstmal 1-2 Jahre zu lernen.
Bei unserem konkreten Fall ist mir noch was aufgefallen, was auch mit der richterlichen Praxis zu tun hat. Das Gericht hat im April 2020 einen Ortstermin im Anwesen des Paares gemacht. Wann findet sowas eigentlich statt? Wer setzt das fest? Warum macht man das? Dass also im Grunde alle Beteiligten sagen, der nächste Hauptverhandlungstag fällt aus oder wir terminieren mal eine Woche nicht. Dafür treffen wir uns um 9 Uhr vor dem Anwesen und lassen uns mal durchführen und gucken uns das an.
Ja, das kann der Vorsitzende anordnen. Also ich habe das relativ häufig gemacht, ehrlich gesagt, als Tatrichter. Macht Spaß und bringt Erkenntnisse.
Ist schön, dass Sie das so sagen. Das war auch so mein Gedanke. Die wollen halt mal sehen, wo es war, oder? Es
ist ja, man kann sich dann halt, also das fängt schon beim Straßenverkehrsrecht an. Als ich Verkehrsrichter, Strafrichter am Amtsgericht war in Mittelfranken, man kann da stundenlang verhandeln, ob man bei diesem Gegenverkehr an dieser Lage zwischen diesen beiden Kurven hätte überholen sollen oder ob das jetzt grob fahrlässig oder vorsätzlich war oder was auch immer. Ob das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung war oder nicht. Und da kann man stundenlang drüber verhandeln und schaut sich irgendwelche Fotos an und weiß es immer noch nicht genau. Wenn man mit den Leuten hingeht an den Unfallort, steigt aus dem Auto, stellt sich an die Stelle und sagt, wer hier überholt, kann nicht alle Tasten im Schrank haben, um das mal flapsig auszudrücken. Ja? Das heißt, es springt einen Evidenz an. Das ist eine ganz gute Erfahrung und ich habe das mehrfach erlebt, dass dann auch gar nicht mehr groß rumgestritten wird, ja, weil man einfach sagt, das geht gar nicht so. Ja. Oder wer hier im spitzen Winkel von der Fahrbahn abkommt, der kann unmöglich einem aus 500 Meter entfernten Wald herausspringenden Wildschwein ausgewichen sein, ja. Sondern der war halt einfach besoffen und ist eingeschlafen. Und anderes mehr. Aber auch in Schwurgerichtssachen habe ich öfter Augenscheine gemacht. Ich habe schon 2 Nachtaugenscheine gemacht, bei fast völliger Finsternis.
Wir treffen uns um 23 Uhr
in der großen Eiche. Einer war ganz witzig, das war allerdings auf einen Beweisantrag hin, dass in einem Flur eines Asylbewerberheims, wo es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war, dass man aus einer Entfernung von 25 oder 30 Metern beim Schein einer Kerze eine andere da vorne stehende Person nicht identifizieren kann.
Ergebnis war?
Man kann es nicht. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Ne? Den Beweisantrag bin ich halt mal gefolgt. Aber interessanter Nachtaugenschein zum Beispiel in einem Totschlagsfall in der Innenstadt von Leipzig, da habe ich die ganzen Straßenzüge absperren lassen und habe dann den Tatablauf nachgestellt. Auch das war sehr erhellend für die Kammer.
Ich habe mich immer gefragt, warum Sie die Ehrenbürgerschaft von Leipzig noch nicht haben und jetzt weiß ich warum.
Nein, oder ich könnte allerlei Geschichten erzählen, aber das muss jetzt hier nicht sein.
Nur zu.
Auch ein Fenstersturzmord habe ich mal per Augenschein ermittelt.
Und eine studentische Hilfskraft gesucht, die sich zur Verfügung stellt.
Ja, da ging es auch um komplizierte Beweisfragen. Das Fenster, aus dem die Frau gestürzt wurde von dem Angeklagten und später Verurteilten, war im 2. oder 3. Stock, ging auf einen Platz hinaus und auf den Platz fuhr eine Straßenbahn zu Und da stellte sich die Frage, ob der Straßenbahnfahrer nachts um 2 oder was weiß ich wann das war, in der Finsternis da oben an dem Fenster irgendwas hat sehen können oder nicht. Das haben wir da erforscht. Und wie waren die örtlichen Verhältnisse und wie kann eine Frau aus Versehen aus diesem Fenster fallen oder muss man sie, weil die Fensterbank so hoch ist, halt da erstmal hochheben und dann 70 Zentimeter über die Brüstung schieben und dann fällt sie runter.
Mir leuchtet ein, dass das sehr hilfreich ist. Was ich als Gerichtsreporter immer bedauert habe, ist, dass es nicht öffentlich ist. Weil das nicht überschaubar ist oder warum macht es?
Ja, und weil es auch, wenn es sich um private Wohnungen, Häuser und so weiter, weil da man ja nicht zumuten kann, den Leuten, dass da jetzt da die halbe Stadt da durchmarschiert und sich auch mal anguckt, wie es im Schlafzimmer aussieht. Mhm. Also die Herstellung einer breiten Öffentlichkeit ist bei solchen Ortsaugenscheinen nicht geboten. Sondern man muss natürlich sagen, wo der stattfindet, was da passiert, man muss das protokollieren und das Protokoll dann auch einführen in die Hauptverhandlung und dann ist die Öffentlichkeit hinreichend informiert. Hinreichend. Man muss ja auch nicht jedes Mal, wenn man einen Tatort oder ein Leichenfoto anschaut, muss man ja nicht alle Zuschauer, die da sind, jetzt nach vorne bitten, damit sich das Foto auch mal anschauen.
Ja. Ein Randaspekt, der so ein bisschen zu der, sagen wir mal, Grunddisposition des Falles, wir haben ja schon drüber gesprochen, im Grunde adelige Kreise, das Kennenlernen der beiden ist in der Daily Mail beispielsweise in der Boulevardzeitung ausgebreitet worden. Und dazu passt, dass als es um die Frage der Beseitigung der Leiche ging, plötzlich auch noch der Gärtner eine Rolle spielte, wie in jedem adeligen Kriminalfall. Er hätte möglicherweise geholfen haben können. Dazu hat das Gericht auch festgestellt, dass das denkbar ist, aber dass man es eben dem Gärtner-Ehepaar letztlich nicht nachweisen kann. Da habe ich mich gefragt, wenn man das jetzt hätte nachweisen können, das Beseitigen der Leiche, da sind wir schon ein, zwei, dreimal gewesen und ich weiß, dass im Umgang mit der Leiche dann auch wieder der beschimpfende Unfug um die Ecke kommt, wenn es um die Frage der Würde der ganzen Geschichte geht, aber das Beseitigen der Leiche, da zu helfen, ist das strafbar?
Naja, das könnte unter dem Gesichtspunkt der Strafvereitelung natürlich strafbar sein. Der Gärtner hat ja auch hier der schon erwähnten Deutschen Boulevardzeitung gut gefallen. Kommt immer nur im Singular vor, der Gärtner, obwohl es ja ein Gärtner und eine Gärtnerin waren. Und man hielt es aber für immerhin theoretisch denkbar, dass sie entweder bei der Tat selbst geholfen haben, das wäre dann natürlich Beihilfe zum Totschlag gewesen. Da gab es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, außer so vagen Vermutungen irgendwie, aber nichts sprach wirklich dafür. Und dafür, dass sie dann bei der Beseitigung der Leiche geholfen hatten, da sprach allerdings ein bisschen was, weil der kochbegeisterte Ehemann offenbar relativ schwer war und es nicht klärbar war, wie die Frau es geschafft hat, ihn erstens zum Auto zu bringen, in den Kofferraum zu schaffen und zweitens in der Tschechei dann die Leiche ohne Schleifspuren zu hinterlassen, vom Auto mehrere Meter ins Unterholz zu verbringen. Da hat man gedacht, da wird er einer beim Tragen geholfen haben. Das könnte der Gärtner sein, der war nämlich nicht da, sondern verschwunden. Deshalb stand der unter Verdacht. Das Landgericht hat das offen gelassen, weil es darauf nicht ankam. Es ist ja dann auch egal, ob man die Leiche allein wegträgt oder zu zweit oder zu dritt. In diesem Verfahren gegen die Frau jedenfalls wurde das offen gelassen, hat keine Rolle gespielt. Die war noch nicht mit angeklagt.
Aber warum kommt die Strafvereitelung in Betracht? Denn nur dadurch, dass er nicht geholfen hat, wenn er es denn getan hat, fällt ja nicht automatisch die Straftat auf. Also warum vereitelt die Hilfe?
Das kommt dann im Einzelfall darauf an, wie die Kausalität ist und zweitens vor allen Dingen, wie sein Vorsatz ist. Mhm. Also des Helfers bei dem Beseitigen von Spuren beispielsweise. Das ist ja dasselbe, wie wenn er jetzt auf irgendwelche Zeugen einwirken würde, dass sie lügen sollen und der Frau ein Alibi geben oder wenn er selber ein falsches Alibi gibt. Das könnte natürlich dann, ist ja kein Unterlassen, sondern ist ja ein aktives Tun. Da braucht er keine Garantenpflicht, sondern er sorgt mit dafür, dass eine Strafverfolgung nicht passiert. Das könnte Strafvereitelung sein.
Das war die mordende Zahnärztin, die nicht gemordet hat, sondern nur in den Boulevardzeitungen so genannt wurde. Also müssten wir korrekt sagen, es war die totschlagende Zahnärztin. Danke Ihnen, Thomas Fischer, für die Besprechung dieses Falles. Außerdem sage ich Danke an Georg Brandl in der Regie und Gaston Weber an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckhardt, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn Ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn Sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter ist heute stumm. Ich bin das auch gleich. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen russischen Spion, der in den 50er Jahren im Auftrag des KGB in Deutschland zwei ukrainische Nationalistenführer ermordet hat. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.